ganz kurzer Hinweis, bevor es losgeht, auf den Rewe Startup Award. Die Firma Rewe, also die große Adresse im Bereich Lebensmittelhandel, plant einen Startup Award und sucht entsprechend Menschen, die Firmen gegründet haben oder an Projekten arbeiten, rund um Food- und Getränkeinnovationen. Wenn ihr sowas tut und groß rauskommen wollt, dann bewerbt euch wirklich sinnvollerweise beim Rewe Startup Award, denn es gibt was zu gewinnen. Wenn ihr gewinnt, dann werdet ihr bei Rewe gelistet und wenn ihr unter den ersten 5 seid, werdet ihr beim Rewe Lieferservice gelistet und auch mit einem Mediapaket dort beworben. Man kriegt hervorragende Kontakte über das Auswahlverfahren. Die 5 Finalisten werden nämlich am 21. Mai nach Köln eingeladen, können sie da nochmal pitchen und sich präsentieren. Auch da baut man sicherlich Top-Kontakte auf. Das Ganze wird unterstützt von Mondelez, also einer weiteren großen Marke im Bereich Food und Lebensmittel. Geht jetzt bitte auf rewe.de/startup-award. Da kann man sich informieren und wenn ihr in dem Bereich tätig seid, ich glaube, es macht total Sinn, da mitzumachen, nicht irgendwie sich schämen, sondern einfach die Chance ergreifen und sagen, okay, ich habe hier irgendwas Geiles im Bereich Lebensmittel, Food, Getränke, irgendwas in der Art, was bei Rewe verkauft werden könnte, dann muss man es einfach machen. Auf geht's.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Relativ ruhige Woche bei OMR. Wir arbeiten konzentriert dem Festival entgegen. Für mich persönlich eine harte Woche. Die Kollegen von Schalke 04 haben recht unerfolgreich in Manchester Fußball gespielt. Und unser Stammgast Sven Schmidt hat ja schon vor 3 Jahren ungefähr hier im Podcast vorausgesagt, dass demnächst die Vereine aus England, die Premier League Vereine, die Bundesliga und alle anderen Ligen weit, weit abhängen werden. Es geht darum, im Business immer mehr auf der richtigen Plattform zu sein. Und die Bundesliga ist die falsche Plattform. Die Premier League ist aufgrund der Auslandseffekte und der ganzen Vermarktungseffekte die richtige Plattform und alle Vereine dort werden immer größer und immer stärker und alle deutschen Vereine zum Beispiel werden ja immer weniger relevant und man sieht jetzt dieses Jahr zum ersten Mal, dass 4 Vereine aus England im Viertelfinale sind in der Champions League und deutsche Vereine gar nicht mehr und Sven sagt, na, told you so, das sind die Effekte, die man hat vor Jahren kommen sehen und das wird in Zukunft noch schlimmer werden, warten wir es mal ab, aber man merkt, Plattformdenke gibt es überall in der Welt. Und das ist mir dann entsprechend nochmal in verschiedensten WhatsApp-Chats und Gesprächen von Sven natürlich klargemacht worden. Sven sagt übrigens auch, er hätte die Idee von Bayern München und anderen europäischen Vereinen, eine eigene Liga zu gründen, richtig smart gefunden, aus wirtschaftlicher Sicht komplett richtig, dass man sich gegen die Premier League aufstellt und als Bayern und Barca und Milan und Juventus und Real Madrid und so, dass sie eine eigene Liga gründen, um halt eine zweite starke Plattform zu etablieren, weil sonst alle am Ende von der führenden Plattform Premier League abgehängt werden. Und es wäre eine typische Digital-Business-Logik zu sagen, okay, wenn ich nicht auf die stärkste Plattform komme, wenn ich ein Problem kriege, dann müssen sich die anderen Plattformen ab Platz 2 zusammentun. Und es ist natürlich im Fußball was anderes, weil da gibt es ganz viel Nostalgie und ganz viel Interessen. Und naja, aber ich glaube, Business-Logik-mäßig hat er recht. Am Ende ist ja die Frage, ob man das haben möchte. Aber es wird wahrscheinlich nie durchsetzbar sein. Es gab ja schon viel Kritik an dieser Idee. Aber ich fand es einen interessanten Gedanken, zu sehen, dass Business-Logik eigentlich so ginge und es in der echten Welt anders gelebt wird. Warten wir mal ab, wie das alles ausgeht. Insofern, harte Woche, aber jetzt ist eine neue Woche und die neue Woche startet am Sonntag mit unserem Sonntagspodcast, in dem Falle mit Philipp Markmann von L'Oréal. Auf geht's!
Was? Diese Woche unser Gast Philipp Markmann von L'Oréal, CMO dort. Ich habe dich vor kurzem auf der Bühne gesehen bei einer Veranstaltung und war sehr beeindruckt, was du da so erzählt hast, wie du jetzt gerade L'Oréal vorantreibst. Außerdem haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen, du bist ein absolutes L'Oréal-Urgestein, Eigengewächs, seit 12 Jahren in dem Konzern und hast da sozusagen als Praktikant mehr oder weniger angefangen und jetzt bist du CMO von dem Ding. Erzähl mal so ein bisschen, und du hast gerade schon gesagt, du wäschst dir jetzt nicht mehr mit normalem Shampoo aus dem Lidl die Haare, sondern mit anderem.
Vielen Dank erstmal, Philipp, für die Einladung, dass ich hier sein darf in Hamburg bei euch. Also ich bin seit 12 Jahren jetzt bei L'Oréal, habe als Praktikant angefangen. War jetzt nicht irgendwie, dass ich früher gedacht habe, so Beauty ist die Industrie meiner Träume und da will ich unbedingt hin. Deswegen ganz normale irgendwie Männerroutine auch mit Duschgel die Haare gewaschen. Und bin dann über ein Praktikum erstmal zu L'Oréal gekommen, irgendwie als Typ. Aber auch das Praktikum war irgendwie ein witziger Zufall, weil ich so eine Art Online-Business-Game gemacht habe oder bei L'Oréal mitgemacht habe, irgendwie, weil wir natürlich immer versuchen, und auch heute noch Männer zu rekrutieren, ne, weil es natürlich wichtig ist, auch Typen bei L'Oréal zu haben. Und das Business Game war auch ganz cool, es war wie so ein Fußballmanager. Also du triffst dich halt irgendwie mit drei Jungs, sitzt am Computer und ist wie Bundesliga-Manager, aber managt halt eine Beauty-Firma. Okay. Und musst halt Investitionen machen, musst irgendwie deine Marketingpläne machen, deine Produktionsplanung schrauben und so. Und das fand ich irgendwie ziemlich cool, so aus unternehmerischer Sicht, weil es auch sehr schnelllebig war und irgendwie sehr zahlengetrieben, und da hatte ich irgendwie Bock drauf. Und dann habe ich das Praktikum gemacht und 12 Jahre später bin ich immer noch im Marketing bei L'Oréal jetzt als CMO.
Welche Marken hast du in der Zeit so hauptsächlich betreut?
Ich komme so sehr aus der Massenmarkt, sagen wir, also Consumer Product Division, Division bei uns. Also viel bei Garnier habe ich gearbeitet einige Jahre, so Fructis, wahre Schätze. Und dann war ich ein paar Jahre auch in den USA im internationalen Marketing. Das ist ja auch so ganz cool in so einer großen Company, dass du halt auch mal das Land irgendwie wechseln kannst. Und habe da für 3 Jahre weltweit Make-up-Produkte entwickelt für die Marke Maybelline, was dann nochmal so von man irgendwann selber mit Duschgel die Haare gewaschen und dann irgendwie 6 Jahre später Make-up-Produkte für Frauen in Brasilien, Russland und Deutschland entwickeln, war auf jeden Fall eine große Weiterentwicklung. So.
Okay. Und dann kam der Sprung von den USA zurück dann nach Deutschland als CMO?
Vorher war ich noch mal im Marketing als Geschäftsleiter von der Marke Garnier ganzheitlich und dann danach kam dann die Möglichkeit des CMO-Jobs, die ich natürlich voller Freude dann angetreten habe, weil das eine super geile Herausforderung ist.
Und jetzt hast du aber auch alle Marken unter dir.
Genau, also wir arbeiten, das ist eine, wie man so schön sagt, Matrix-Struktur. Kannst du jetzt hier aufzeichnen, das ist eine sehr, sehr, sehr interessante Corporate Structure. Also wir arbeiten mit allen Marken zusammen, mit meinem Team. Ich kann ja gleich ein bisschen was zusammen, wie wir so aufgestellt sind vielleicht. Aber wir haben dann auch dedizierte Markenteams. Also es gibt Marketing-Team für Yves Saint Laurent, es gibt Marketing-Team für Vichy, es gibt Marketing-Team für L'Oréal Paris. Und dann gibt es halt uns als Marketing-Team und, sag ich mal, Marketing-Digitales Transformationsteam auf Corporate-Ebene. Das mit allen 35 Marken, das sind so viele, wie es bei L'Oréal dazu zählen, die wir auch in Deutschland haben, gemeinsam arbeiten, um zu wachsen.
Okay, und die bekannteste L'Oréal-Marke in Deutschland ist welche?
L'Oréal Paris, würde ich sagen. Also trägt dann den Namen des Konzerns auch, aber ist auch die größte Marke des Konzerns.
Und das Produkt, was dahinter steht, ist dann was?
Alles, also von El Vital, Shampoo, wenn du das kennst, Men Expert vielleicht für Männer, natürlich auch eine große Marke. Gibt aber auch, keine Ahnung, Make-up wie True Match, also Foundations irgendwie. Also in jeder Kategorie sind die zu Hause. Gibt Koloration, gibt Shampoo, gibt Hautpflege, gibt Make-up, gibt für jeden Beauty und Personal Care bedarf was.
Okay. Wie viel Geld gebt ihr so über den ganzen Konzern im Jahr aus für Marketing? Wahrscheinlich schon als einer der größten Spender, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also je nachdem, welche Studie man sich jetzt anguckt und was die so covern können an Spend. Aber vielleicht mal jetzt von Umsatz her gesprochen. So in Deutschland machen wir ungefähr 1,3 Milliarden Euro Umsatz und sind immer so Nummer 2, 3, 4, 5 Spender, je nachdem, was du jetzt anguckst, auch vom Ranking im Markt und haben auch einen ziemlich hohen digitalen Anteil von dem, was wir ausgeben. So, also weltweit, mal um eine Zahl zu sagen, sind es, glaube ich, jetzt 42% vom insgesamten Marketing-Werbungsspend, die L'Oréal-Gruppe in digital ausgibt. Mhm. In Deutschland ist es ein bisschen weniger, weil der Markt natürlich jetzt vielleicht noch ein bisschen anderer ist als in China oder woanders. Aber auch da ein extrem substanzieller Teil des Marketing-Budgets heute schon.
Und das ist von dir auch bewusst so vorangetrieben worden? Oder ist es eine Konzernentscheidung, die du einfach mit umsetzt? Oder wie?
Ja, ich würde sagen beides. Also ich glaube, L'Oréal, uns gibt es ja jetzt schon seit, das muss ich rechnen, 109 Jahren irgendwie als Firma so, ne? Und schon vor 7, 8 Jahren hat der Konzern weltweit so vom CEO Jean-Paul Agon getrieben, das Jahr der Digitalisierung ausgerufen, 2011. Ist auch eine Entwicklung, die aus der Konzernspitze kommt und die wir das natürlich, und das ist dann auch meine Aufgabe mit, im Land so weiter umsetzen mit den Kollegen aus Paris. Warum eigentlich? Weil für uns, und das sehen ja manche Industrien immer noch ein bisschen kritischer, vielleicht andere Marktteilnehmer, aber für uns ist irgendwie Beauty und Digital ein Mega-Match und ist eine riesen Business-Opportunity, weil wenn du schon alleine guckst, wie viel Bock die Konsumenten haben, irgendwie, es gibt weltweit im Jahr schon alleine bei Google irgendwie 4 Millionen Suchanfragen nur zu Beauty. So, also es gibt eine riesen Nachfrage. Es ist sehr viel visueller Content, der sehr viel geteilt wird auch in Netzwerken, von da spielt ja extrem viel Musik. Und auch E-Commerce ist für uns ein Riesenhebel. Deswegen, wir investieren sehr, sehr stark in digitale Marketing-Transformation und haben uns deswegen auch zum Ziel gesetzt, so ein bisschen die erste Beauty-Tech-Company der Welt zu werden, weil wir uns da in unserem Geschäftsmodell so das nächste Level von erhoffen und glauben, dass wir damit weiter sehr erfolgreich sein werden.
Okay, dann müssen wir gleich mal die ganzen üblichen E-Commerce-Fragen erstmal durchgehen.
Sehr gerne.
Verkauft ihr dann im E-Commerce über Amazon generell?
Ja, also mit einigen Marken, nicht mit allen. Wie gesagt, das ist ja das Coole auch, wir haben 35 Marken, so ein paar davon verkaufen wir auch bei Amazon. je nachdem, wie die Marken auch offline teilweise distribuiert sind, dann haben wir sehr gute Beziehungen auch mit anderen Handelspartnern, sei es jetzt irgendwie ein Douglas oder ein Flaconi, sei es im Shop-Apotheke, sei es jetzt mit DM, sei es auch kleine eigene Webshops, die wir machen. Also es ist eine sehr breit aufgestellte E-Commerce-Landschaft.
Okay, und aber die trotzdem an Amazon scheiden sich so ein bisschen die Geister gerade. Mhm. Ihr habt es auch bei einigen Marken entschieden, es nicht zu machen und bei einigen Marken offensichtlich schon. Wann macht man es, wann macht man es nicht?
Also grundsätzlich haben wir ja Distributionsverträge, die auf Europaebene gemacht werden, auch aus Konzernentscheidungen. Und einige Marken haben einfach selektive Distributionsverträge, wo ein gewisser Standard gesetzt werden muss, dass der Handelspartner, mit dem wir arbeiten, auch entsprechend eine Parfumerie zum Beispiel offline hat oder auch einen Salon hat, um auch entsprechend Beratung, Qualität sicherzustellen. Und dementsprechend haben wir super Möglichkeiten, mit Amazon Geschäfte zu machen. Zum Beispiel, was sehr gut funktioniert, sind Produkte von Maybelline, was sehr gut funktioniert, sind Produkte von Man Expert, von L'Oréal Paris. Also da haben wir viele Marken, mit denen wir machen, aber auch im Luxusbereich Clarisonic, also ein Device, mit dem man sehr, sehr gut technologisch das Gesicht reinigen kann, funktioniert auch sehr gut auf Amazon. Also wir haben eine Vielzahl von Produkten, die da auch schon gut funktionieren.
Okay. Und ihr habt auch jetzt nicht die üblichen Sorgen, dass man ersetzt werden könnte eines Tages durch Amazon oder dass irgendwie Amazon die Marge vereinnahmt, dass man keine ausreichende Differenzierung über die Brand mehr schaffen kann in Zukunft, also was?
Also am Ende des Tages sind wir ein sehr konsumentenorientiert getriebenes Unternehmen und ich glaube, es führt ja kein Weg dran vorbei, dass die Augen und die Suchanfragen der Konsumenten bei Amazon sind so. Das ist erstmal Fakt, deswegen wollen wir da auch sein und da aber nachhaltig Business machen und dann entsprechend mit den richtigen Angeboten da vertreten sein, mit den Marken, wo wir denken, das macht auch Sinn, die da zu verkaufen und ja, mit den richtigen Inhalten da Geschäft zu machen.
Was ist der zweitgrößte digitale Distributionskanal sozusagen nach Amazon dann?
Also für uns ist Amazon nicht der, ist nicht der größte, ohne jetzt hier Zahlen zu nennen, aber einfach, weil wenn man sich jetzt den E-Commerce-Markt anguckt, jetzt mal in Beauty insgesamt, so den Markt, der ist immer noch sehr stark getrieben auch von selektiven Marken auch, also etwas höherpreisigen Produkten von Duft, von Hautpflege. Das sind noch nicht alles grundsätzliche Marktsachen, die auch bei Amazon verkauft werden.
Sie verkauft dann auch über Douglas und
wir verkaufen bei Douglas, wir kaufen bei Flaconi, bei Parfum Dreams. Wir haben auch einen eigenen Shop bei Kiehl's zum Beispiel für eine Hautpflegemarke, die sehr gut funktioniert. Also wir sind da sehr breit aufgestellt.
Aber haben die eigenen Shops für euch aus deiner Sicht irgendwie eine Relevanz? Also macht das Sinn, jetzt einen eigenen Shop zu bauen überhaupt in der heutigen Welt?
Also man kann es ja aus verschiedenen Gesichtspunkten machen. Ich glaube, es ist überhaupt nicht einfach, einen erfolgreichen E-Shop zu machen bei all dem, was es an Plattformen so schon gibt, ne? Aber zum Beispiel Kiehl's ist eine Marke, wo es Sinn macht. Die Marke ist jetzt offline nicht so stark verfügbar. Wir haben gute Produkte, die auch margentechnisch sich lohnen, online zu verkaufen. Und dann arbeiten wir natürlich auch daran, und deswegen kommen wir auch so vielleicht später nochmal auf diese ganze Tech-Sache, dass wir halt mit Services wie zum Beispiel Moody Face, also Augmented Reality, wie finde ich eigentlich mein Produkt, oder Hauttyp-Beratung, also dass wir Dienstleistungen bieten auf unseren eigenen Shops, dass für den Verbraucher ein Mehrwert da ist, zu uns zu kommen. Ne? Das müssen wir natürlich sicherstellen. Alle kämpfen natürlich irgendwie um den Traffic und alle wollen den Konsumenten haben. Und am Ende des Tages ist unsere Aufgabe ja, konsumentenzentrisch zu sein. Das heißt, dem Konsumenten oder der Konsumentin was zu geben, was ihren Mehrwert bringt. So. Und wenn wir das schaffen, dann macht ein eigener E-Shop mega Sinn. Und auf der anderen Seite, was aber auch gut ist mit unseren E-Shops, was wir tun, wir lernen auch sehr viel, was wir dann für E-Retail wieder nutzen. Also das heißt nicht unbedingt, dass vielleicht jeder E-Shop jetzt schon riesen Scale hat von uns, ne? Aber wir lernen sehr, sehr viel in dem, was wir analysieren können, in den Daten, die wir schauen, was wir dann wieder in Wachstumspläne auch mit unseren E-Retail-Partnern umsetzen können. Das heißt, es gibt so eine Dualität an Nutzen.
Mhm. Aber am Ende muss man ja dann auch erstmal, um den Nutzer zu gewinnen, gegen dann andere anbieten bei Google oder bei Facebook oder sonst wo, da treibt man sich mit seinen eigenen Händlern, an Handelspartnern quasi dann hoch in dem Auktionsverfahren um den Kunden.
Ja, deswegen ist es wichtig, dass man, und es ist ja auch nicht nur online, sondern auch online und offline, also dass wir eine richtige Strategie haben, irgendwie wann versuchen wir den Konsumenten in den Store zu schicken, wann macht es Sinn für den Konsumenten auf unsere Seite zu kommen. Und natürlich sollte jeder Marktteilnehmer irgendwie clever sein, dass man sich nicht gegenseitig ausbietet. Deswegen arbeiten wir natürlich auch sehr, sehr partnerschaftlich mit allen Partnern zusammen, um irgendwie Pläne zu machen, die für alle Seiten Sinn machen, ne?
Ist denn für euch überhaupt so dieses Performance-Marketing online sehr wichtig oder geht es mehr nach wie vor um Brandbuilding auch online?
Das kommt total drauf an, auf Marke, auf Kampagnenziel. Wenn ich jetzt das Team von dem Shop nehme, zum Beispiel Kiehl's, natürlich spielt da Performance-Marketing eine sehr große Rolle. Wenn ich jetzt andere Marken habe, die noch einen großen Anteil auch vielleicht offline auch verkaufen, dann bin ich viel mehr nach oben im Funnel und dann geht es wirklich um Awareness und erstmal Reichweite, neue Produkte, neue Marken bekannt zu machen. Also es kommt ein bisschen drauf an, auf die Zielsetzung der jeweiligen Marke und der jeweiligen...
Dann sag mal, für das Thema Branding oder Markenbekanntheit, was für Flächen und Placements und Plattformen sind da für dich gerade die spannendsten im Digitalbereich?
Also wir machen grundsätzlich, vielleicht was nochmal ganz interessant zu sehen ist, was wir ingehaust haben, das ist ja auch so eine spannende Sache, was man auch in Transformationen machen kann. So, ne? Wir haben jetzt unseren eigenen Trading Desk für alles, was programmatisch ist. Ne? Also haben wir 6 Leute selber bei uns im Team sitzen, was sowohl aus irgendwie Effizienzgründen und Effektivitätsgründen, aber auch so ein bisschen aus kultureller Transformation cool ist, weil du halt Skills, die du sonst vielleicht irgendwie immer draußen hattest, viel näher an deinem Marketing-Team hast. So. Und für uns zum Beispiel, um jetzt eine Sache zu nennen, natürlich spielt YouTube als ein Format, was sehr Beauty-affin ist, weil, wie gesagt, Beauty ist eine sehr visuelle Kategorie, wo es darum geht, irgendwie auch einerseits ja Geschichten zu erzählen und aber auch Wünsche irgendwie und Bedürfnisse zu befriedigen. Und da spielt YouTube und grundsätzlich auch soziale Medien für uns eine riesen Rolle.
Und aber der Trading Desk ist ja dann im Wesentlichen für Display, ne? Also für Banner-Themen im weitesten Sinne, oder?
Nee, wir machen das zum großen Teil Video.
Okay, das heißt, ihr kauft dann da Programmatic Video ein?
Ja.
Auf welchen Plattformen? Also YouTube dann auch am Ende?
Genau, wir arbeiten mit dem Google Stack jetzt bei uns im Trading Desk und der Großteil von dem, was wir machen, ist Video, weil ich meine, sehen wir ja in jedem Konsum irgendwie, was funktioniert und vor allem, wenn du jetzt auch gerade Branding und Markenthemen machen willst, dann natürlich, wenn wir jetzt irgendwie vielleicht mal auf einen Shop gehen oder es direkt irgendwie auf eine Conversion geht, dann bin ich vielleicht nochmal irgendwo im Bannerbereich, aber grundsätzlich, wenn es darum geht, oben im Funnel auch mit auf meinen Marken zu arbeiten, dann bin ich sehr, sehr viel im Videobereich.
Und aber da ist ja am Ende das Inventar bei YouTube riesig und der ganze Rest eher vergleichsweise klein, ne?
Deswegen sage ich auch, also als YouTube für uns dann ein sehr, sehr relevanter Kanal.
Und dann macht ihr aber auch noch Partnerschaften wahrscheinlich mit einzelnen Kanälen, mit einzelnen Creatoren selber.
Klar.
Sag mal ein paar Beispiele.
Was,
wo ihr zum Beispiel so Creator-Partnerschaften habt oder sowas?
Du meinst um Content, also grundsätzlich das Thema Influencer jetzt vielleicht als, habe ich heute witzigerweise wieder ich weiß nicht, ob du den Artikel heute Morgen schon Horizont gelesen hast, irgendwie nee. Deutschland war noch nie so skeptisch Influencern gegenüber, war jetzt wieder die Headline, können wir vielleicht auch gleich nochmal.
Okay, also da bist du nicht dabei.
Ich glaube, jeder Werbetreibende, der da unterwegs, natürlich sind wir da unterwegs, weil irgendwie Influencer im Beauty-Geschäft eine Riesenrolle spielen, ne? Nach wie vor. Und ich glaube, jeder hat eine Sorgfaltspflicht irgendwie für seine Marken, für seine Investitionen, da sehr datengetrieben, um mit Vorsicht umzugehen. Immer wenn die Industrie größer wird, dann musst du dich halt besser und kompetenter aufstellen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. So, ne?
Aber es klappt im Prinzip vom Grundprinzip her. Also es ist schon ein sehr funktionierender Kanal.
Ja, definitiv. Und es gibt ja, jetzt wenn ich nur, glaube ich, mal Instagram nehme, es gibt irgendwie in Deutschland über 90, lage mich nicht drauf fest, aber über 90 Influencer, die mehr als 1 Million Reichweite haben, sagen wir jetzt mal Audience, was dann der organische Reach ist wieder ein anderes Thema, ne? Aber es gibt einen riesen Markt an sehr, sehr großen. Für uns aber auch immer wichtiger sind auch Micro-Influencer natürlich, ne? Wo es darum geht, vielleicht eine speziellere Zielgruppe zu erreichen, höheres Engagement zu erreichen. Aber mit dem richtigen, datengetriebenen Selektionsprozess für Influencer, weil es muss auch immer ein Markenfit da sein, ein Contentfit da sein. Wir machen teilweise auch längere Partnerschaften natürlich mit Influencern, wenn die wirklich auch Interesse an der Marke haben. Aber ich glaube, die Zeiten, wo man, ich sag jetzt mal stupide, irgendwie die Leute irgendwelche Sachen in die Kamera halten und dass das dann irgendwie vom Verbraucher angenommen wird, die sind halt vorbei. So, ne? Und ich glaube, das, was viele, wo viele sagen, das, wie definierst du auch Influencer? Keine Ahnung, wenn ich jetzt LeBron James sehe, der irgendwie in Social unterwegs ist, so, das finde ich ja auch cool. Also ich jetzt, ne? Sag jetzt auch, ja, der Influencer irgendwie pusht schon wieder, keine Ahnung, Nike. So. Also der macht halt cool, der ist ein Athlet, aber auf Social ist er ja auch eine Art Influencer. Und da, finde ich, kommt es immer drauf an, wie cool machen die Leute ihren Content? Haben die auch im Leben was zu erzählen? Und ist es nicht nur einfach ein bedeutsamsloses Produkt hochhalten? So. Von daher glaube ich, ist sehr wichtig die Auswahl, die richtige Partnerschaft auf den richtigen Produkten, den richtigen Marken, um da einfach eine Glaubwürdigkeit und eine Relevanz zu haben für die Verbraucher.
Was ist denn für euch, sagen wir mal, wir sind das Micro-Influencer, also kleinere Profile, wie klein darf es werden? Also machst du noch was mit Leuten, die 5.000, 10.000 Follower haben, aber wo fängt es an?
Definitiv, ja. Also ich meine, es ist ja auch eine semantische Frage, wie man das dann, wir clustern das auch immer irgendwie wieder neu, so, da verändert sich ja so viel in dem Markt, ne? Sagen wir jetzt, keine Ahnung, 0 bis 5.000 ist dann eher fast noch so Konsument, also so wie du und ich, so, also vielleicht du schon ein bisschen mehr, ich ein bisschen weniger, aber...
Ich versuch's zwar gerade, also ich versuche seit 4 Wochen bin ich selber bei Instagram, im Instagram-Game dabei, aber ich glaube irgendwie bei unter 2.000, also insofern...
Also ich glaube so 0 bis 5.000, so jetzt in der Sprache, wenn wir sagen, es ist noch so ein Konsument und dann ab 5.000 irgendwie fängt es dann an, so Micro-Influencer zu sein. Und ja, es ist, kann sehr, sehr relevant sein, aber es ist natürlich dann auch, und das Coole an digital und Marketing im digitalen Zeitalter ist, es macht mega Bock. So, und du kannst halt irgendwie mit Daten den Konsumenten viel relevanter erreichen, aber es ist halt auch mega komplex, ne? Weil wenn du überlegst, du hast jetzt irgendwelche Kampagnenziele und du fängst an, Micro-Influencer auszusuchen, wenn die halt dann 10.000 Follower haben, dann kannst du dir vorstellen, wie viele du dann auch wiederum brauchst. Und das muss halt jemand abwickeln irgendwie und den im Kontakt stehen. Also das ist schon auch eine gewisse Komplexität, die da immer im Marketing so auf einen zukommt. Sowohl als auch, also wir haben auch Agentur-Support, um Sachen abzuwickeln. Natürlich mit großen Influencern haben wir auch sehr enge Partnerschaften, wo dann die Brandverantwortlichen, wie das halt so ist, es sind wirklich ja Partner von dir, wo du mit denen auf WhatsApp quasi, wenn ich sage, im täglichen Austausch stehst, aber das sind Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir auch Collections im Zweifel co-kreieren, mit denen wir Events gestalten, mit denen wir Content produzieren.
Und da wer ist so der bekannteste oder die bekannteste Influencerin, mit der arbeitet?
Also zum Beispiel jetzt mal Steffi Giesinger bei L'Oréal Paris ist wirklich ein sehr, sehr guter Fit und sie macht sehr viel und haben wir eine sehr enge Partnerschaft. Lena Gerke bei Maybelline jetzt zum Beispiel auch, so, ne, wo sehr, sehr viel passiert. Das sind wirklich auch über eine längere Zeit und Jahre gewachsene Partnerschaften, wo man dann auch, glaube ich, eine Glaubwürdigkeit hat, irgendwie auch für den Verbraucher, weil einfach die jetzt wirklich sagen, ja, es ist irgendwie, ich identifiziere mich damit, ich kann da auch mal meine Meinung sagen, wenn es um Produktentwicklung geht. Und dann ist es irgendwie was ja eben nicht nur blindes in die Kamera halten ist, wo dann Leute sagen, naja, also Influencer ist halt irgendwie jetzt schon nervige Werbung.
Was ich bei dem Vortrag interessant fand, du hast auch diese wichtige Rolle von Bewertungsplattformen, Recommendations und so nochmal rausgearbeitet. Das ist ja also mir gar nicht so transparent häufig, dass man, wenn man vorne viel Brand macht, Werbung, dass man dann auch sehr stark am Ende Recommendations bekommt.
Ja.
Erzähl mal dazu ein bisschen was.
Also um mal eine Zahl zu nennen, ich glaube, wir kriegen irgendwie jeden Monat in Deutschland so bewerten oder hinterlassen die Konsumenten in Deutschland irgendwie 50.000 mindestens Produktbewertungen, die sie schreiben und Sterne geben für unsere Produkte in Deutschland. So, wir haben jetzt irgendwie über 1 Million. Und natürlich, wenn du jetzt anguckst, Consumer Journey und was trägt auch zu Kaufentscheidungsprozess irgendwie bei, ist Produktbewertung ein riesen Treiber einerseits. So, auf der anderen Seite, und du hast vorhin Amazon gesagt, aber für eigentlich jede Seite, die irgendeine Suchfunktion hat und irgendeinen Algorithmus oder eine Recommendation Engine, spielt Produktbewertung immer eine mega Rolle. Das heißt, das ist ein Thema. Und natürlich, zum Dritten, wenn wir sagen, uns interessiert die Meinung vom Konsumenten, du kriegst halt, und du musst ja jetzt heute keine Studie mehr machen und sagen, ah, wie findet wohl jemand irgendwie das neue Shampoo oder wie findet jemand irgendwie den neuen Mascara? Du guckst einfach sehr, sehr schnell einfach mal online mit gewissen Tools und sagst, okay, die und die Konsumenten finden das Produkt gut, weil oder bei dem und dem Hauttyp bin ich nicht zufrieden. Also du hast auch einen Echtzeit-Insight so in Market Research, wenn du so willst, über Produktbewertung. So, also
welche Plattformen sind da für euch relevant? Also Bewertungsplattformen?
Überall da, meistens wo E-Commerce ist, also von den E-Retailern bis zu den Pure-Playern, also alle, die groß sind und die Reichweite haben. Wir generieren aber auch über unsere eigenen Seiten Produktbewertungen, wo man die hinterlassen kann und syndizieren die dann auch wieder auf die Plattform, wo E-Commerce stattfindet. Also eine Vielzahl eigentlich von Möglichkeiten von allen Seiten.
Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf die FOM, die größte private Hochschule in Deutschland, an der man vor allen Dingen nebenberuflich studieren kann. Das heißt, man arbeitet und möchte trotzdem noch einen Abschluss machen und das irgendwie kombinieren. Dann gibt es da flexibelste Modelle, das zu schaffen. 80% der Menschen, die an der FOM anfangen zu studieren, schaffen ihren Abschluss. Die ganze Sache ist staatlich anerkannt seit vielen Jahrzehnten. Es gibt in 29 deutschen Städten Hochschulzentren der FOM, also wo man studieren kann. Es gibt über 40 verschiedene Studiengänge, die man dort studieren kann, also auch entsprechend ganz viele verschiedene Abschlüsse. Ich selber habe in meinem Umfeld einige Bekannte, die dort studiert haben und sehr zufrieden waren. Und möchte jetzt gerne sagen, es passt ja ganz gut zu uns. Ein lebenslanges Lernen, Weiterbildung, vorankommen, sich informieren, das sind wir ja auch. Und wer da mehr wissen möchte, kann sich informieren unter fom-machen.de. Also da gibt es Informationsmaterial, die man sich bestellen kann oder Termine zu Informationsveranstaltungen, die man sich angucken kann. Ich glaube, es macht Sinn, über sowas nachzudenken. Die FOM, die größte private Hochschule in Deutschland, wenn ihr Bock habt, einen Abschluss zu machen. Es geht übrigens auch ohne Abitur, habe ich mitbekommen. Viel Spaß. Und sag mal ein paar Tools, mit denen du da sowas managst. Also ich meine, wenn du sagst 50.000 neue Recommendations im Monat, die kannst du ja schlecht alle selber lesen oder auch, da können ja nicht zwei Leute bei dir lesen. Wie macht ihr das?
Ja, deswegen auch haben wir aufgebaut so auf zentraler Ebene eben, dass wir das nicht in den Marken jetzt alles einzeln machen müssen. So eine Art Cockpit, wo du halt in Echtzeit wenn die Daten echtzeit verfügbar sind, irgendwie über eine API alle Sachen anschließen kann. Das heißt, ein Beispiel, ich könnte jetzt sagen, okay, mich interessiert, keine Ahnung, ich bin verantwortlich für die Marke Lancôme, ich logge mich da ein und sage, okay, Douglas ist irgendwie mein relevanter Kunde gerade und ich will mal gucken, wie sind eigentlich meine Produktbewertungen auf der Kategorie Make-up, auf der Kategorie Hautpflege, was sagen die Konsumenten da, mit 3-4 Klicks bin ich in Echtzeit da. So, und das ist ein Cockpit, was Webbase ist, was wir aufgebaut haben, wo wir halt dann über verschiedene APIs diese Informationen anschließen können. Genauso für Social Analytics, genauso für SEO Visibility, genauso für meinen E-Commerce Sellout, wenn ich die Daten habe. Weil, wie du völlig richtig sagst, also da kann sich jetzt keiner hinsetzen manuell und irgendwie immer auf jede Seite gehen und das durchklicken. Also das versuchen wir natürlich, Technologie irgendwie und Daten zu nutzen. Deswegen haben wir auch bei mir im Team einen Data Architect, einen Data Scientist, die halt diese Sachen so aufbereiten, dass dann wiederum die Brandteams in sehr, sehr kurzer Zeit diese Insights zur Verfügung haben und dann daraufhin halt Pläne machen können, sagen können, okay, Achtung, hier geht es um den Feedback vom Konsumenten oder Achtung, hier haben wir die Möglichkeit, noch was auszubauen, gemeinsam mit einem Retailer zum Beispiel und dann da Pläne zu machen.
Okay, also das heißt, ihr macht dann da keine eigenen Bewertungen oder sowas oder ihr versucht das gar nicht zu steuern, sondern ihr versucht das Produkt besser zu machen, auf das Feedback zu reagieren am Ende, was kommt.
Genau, also natürlich, wenn wir ein neues Produkt auf den Markt bringen, dann gibt es oft irgendwie Produkttests, wo sich Leute anmelden können und sagen, hey, ich will das Produkt testen und dann bewerten die das ehrlich, wie sie es finden. Und wenn sie sagen 5 Sterne, dann ist cool, dann freuen wir uns. Und wenn sie sagen irgendwie 3 Sterne, dann gucken wir mal, warum und ob das vielleicht das Richtige war für den Hauttyp oder was wir besser machen können.
Aber Amazon ist ja Bewertung auch, sagen wir mal, abverkaufsrelevant am Ende. Ne? Wenn du da gute Bewertung hast, dann bist du ja höher gerankt.
Absolut, ich glaube, jeder E-Retailer, wie gesagt, spielt im Algorithmus irgendwie, ob ich auf Seite 1 bin oder auf Seite 4, ist ein essentieller Teil im Content die Produktbewertung. Und natürlich bei Amazon, wenn du dir anguckst, welche Produkte da gut sich verkaufen, so, also je nachdem.
Man ist ja immer geneigt, dann dem so ein bisschen noch weiter, das weiter zu befördern, mehr als das natürliche Maß, ne? Aber das macht ihr natürlich nicht.
Nee, das machen wir nicht. Also es ist natürlich daran gelegen, irgendwie natürlich irgendwie viele Produktbewertungen zu haben, aber die müssen halt ehrlich vom Verbraucher sein, weil da muss man halt auch aufpassen, das ist genau wie bei Influencern, die Glaubwürdigkeit von dem Konsumenten und das Vertrauen in unsere Marken ist ja das Größte, was du haben kannst, so, ne? Und wenn man das verliert, dann hast du, glaube ich, strategisch sehr, sehr viel falsch gemacht. Von daher liegt uns das.
Macht ihr dieses Amazon Wine, dieses Bewertungsprogramm, was man da
auch. Ja, gibt es auch Marken, die das auch mal machen, ja.
Aber nicht so durchschlagend von der Resonanz her.
Weiß ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Also vereinzelt ja, aber ich kann jetzt die letzten Zahlen hier nicht so.
Sag mal jetzt dann wieder zurück zu Video, weil das ist ja schon ein großer Kulturunterschied zwischen Videowerbung oder TV-Werbung, ja. Hin zu Werbung im Netz, teilweise ganz kurze Aufmerksamkeitsspannen, ja. Ihr könnt da nicht mit 30 Sekunden rangehen. Wie macht ihr sowas? Also macht ihr noch Creatives dann irgendwie mit der Kreativagentur? Also pitcht ihr oder geht ihr dann in eine Kreativagentur hin und macht dann da irgendwie für im Zweifel ein paar Sekunden noch die ganz große Afrika-Tournee mit Fotografen und allem drum und dran? Oder wie läuft das?
Ich glaube, creative so, also das, was der Konsument sieht, ist halt bei vielen, wenn du das mal so vergleichst, noch echt verbesserungswürdig ist. Und deswegen legen wir auch einen großen Fokus darauf, so, ne? Und als ich angefangen habe, jetzt vor 10, 12 Jahren so, da war halt irgendwie 30 Sekunden, ja klar, hast du ein CV 30 Sekunden Zeit. Und wenn du mal was kurz machen musst, ist auch krass, nur 20 Sekunden, wie erzähle ich die Story in 20 Sekunden? So, okay. Jetzt ist es halt eher so das Mantra, wie wir das sehen, so 2 Sekunden ist dein Pitch und 6 Sekunden ist jetzt das Langformat, so. Also in digital, weil, klar, wenn du mit dem Daumen hochziehst auf dem Handy, dann entweder stoppst du da kurz oder nicht. Natürlich kannst du auch größere Storytelling machen, aber grundsätzlich, glaube ich, gilt die Aufmerksamkeit des Konsumenten irgendwie mit relevanten Sachen zu kriegen und das heißt kurz und knapp sein. Das heißt, was wir machen und was auch die Brandteams international machen, weil wir müssen nicht jeden Content lokal produzieren, weil wir haben auch internationale Markenteams in Paris und in New York, die produzieren den digital first. Ich glaube, vor einigen Jahren irgendwie, und ich weiß nicht, wie es andere Companies machen, das ist dann eher vielleicht so ein bisschen, wie du sagst, irgendwie, ja, wir produzieren jetzt irgendwie einen TV-Spot so und dann gucken wir mal, dass wir da irgendwie ein paar coole Frames draus nehmen, irgendwie dann machen wir daraus irgendwas in digital. So, und ich glaube, das ist A, kostintensiv und B, irgendwie nicht geil und nachher siehst du es auch. Also alles, was wir machen, wird digital first produziert, das heißt, und es kann auch ein Shoot sein, ne? Und vielleicht kommt da auch ein Langformat raus, was du vielleicht auch im Digital spielst, aber da kommen halt auch Assets raus, die für Bumper sind, da kommen Assets raus, die ohne Ton funktionieren, da kommen Assets raus, die in verschiedenen Formaten funktionieren. Und das ist jetzt wirklich auch so im neuen Marketing absolut essentiell, dass du mit so einer Potpourri an Sachen anfangen kannst, weil ansonsten bringt das nichts. Und
2 Sekunden, also ich meine, das ist ja nun sehr, sehr wenig. Trotzdem guckt euch an, fragt euch kreativ, was kann man in 2 Sekunden mit einer Marke wieder Neues machen, dass Menschen innehalten und das wahrnehmen.
ja, Relevanz schaffen, Aufmerksamkeit schaffen. Und natürlich sind die Formate jetzt nicht alle 2 Sekunden, aber ich glaube, wo du früher vielleicht die Möglichkeit hattest, immer eine Geschichte zu erzählen, die dann nachher hinten raus den Höhepunkt hatte und irgendwie das Branding vielleicht nach 12, 13 Sekunden kam, gibt es jetzt viele Formate, wo du, je nachdem, wie lange die Leute sich das anschauen, natürlich auch Marke früher etablieren musst, damit selbst wenn jemand das vielleicht 3, 4 Sekunden geschaut hat, zumindest ein gewisser Recall da sein kann. So, ne? Und das ist immer ein verschiedener, je nachdem, was das für ein Format ist, was die Kampagnenidee auch ist, aber ich glaube, man ist schon unter einer Herausforderung, schneller, relevanter Geschichten zu erzählen.
Und für welche Plattform macht ihr individuelle Lösungen? Also ich nehme an, für YouTube auf jeden Fall werdet ihr wahrscheinlich eigene Creatives, eigene Kampagnen planen. Instagram wahrscheinlich auch.
Ja.
Also ist Snap auch noch? Macht ihr noch Snap-Kampagnen in Deutschland?
Nicht so viel momentan, ehrlicherweise. Und bisher auch, kommt ja immer drauf ein bisschen an. Aber bei Snap jetzt wirklich im... Und die machen auch gerade viel so, ne, als Plattform. Und ich glaube, um da auch relevant zu sein und irgendwie seamless zu sein, musst du halt den Creative nochmal wieder ganz anders machen. Also es ist ja auch immer die Anfrage, wie viele verschiedene Plattformen oder Touchpoints nimmst du dir und was die Granularität, wie du den Content nachher speziell anpassen musst. Und da muss man halt irgendwie immer im Gleichgewicht sein, weil das schon eine gewisse Komplexität ist. So, ne? Aber eigentlich musst du für fast, ich will nicht sagen für jeden, aber fast für jeden Touchpoint, wo du bist, gibt es ein bisschen andere Rules of the Game, sei es jetzt Format, sei es jetzt mit Ton, ohne Ton, sei es Hochformat, Querformat, sei es irgendwie 5 Sekunden, 15 Sekunden. Also das ist schon eine...
Man ist da eigentlich dann herausgefordert, so ein paar Sachen auch auszuwählen und sich darauf zu fokussieren und andere vielleicht auch ziehen zu lassen, weil man es nicht mehr schaffen kann, irgendwie jetzt alle 8, 9, 10 Plattformen, die es gibt, gleichermaßen in dieser Form zu bedienen.
Absolut. Und deswegen, ich meine, wir sehen riesen Chancen im digitalen Bereich, aber deswegen... ist ja TV auch immer noch ein sehr gutes Medium. Ne? Also erstmal kommt auf die Zielgruppe an und die du erreichen willst, aber grundsätzlich baust du relativ schnell Reichweite auf und du hast ein Piece of Content, da hast du 20 bis 30 Sekunden Zeit, das gibst du rein, that's it, ne? Also rein von der Creative-Leistung.
Das war ja auch schön, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Das war halt in vielerlei Hinsicht einfach. Man musste halt dann schon 30 Sekunden was Geiles machen, da wurden dann irgendwie hochwertige Filme produziert, irgendwo wie in Afrika und so. Aber dann war es halt auch getan, du konntest es raushauen ohne Ende im Zweifel.
Ja, ich glaube jetzt, was die Schwierigkeit ist oder die Herausforderung, ist halt auch das richtige Zusammenspiel der Sachen. Ne? Und ich meine, genauso wenn du jetzt sagst, selbst wenn du sagst, ich habe einen TV-Schwerpunkt in meiner Kampagne, ist das trotzdem auch ein Teil, dann wird die eine digitale Kampagne sein, weil wenn du jetzt irgendwie TV aufdrehst und die Leute vom Fernseher sehen und gucken und die googeln dann dein Produkt und dann kommen sie auf eine Produktseite, wo Bewertungen sind und du hast gerade irgendwie die GRPs rausgeballert und dein Produkt hat dann aber 2,8 Sterne in der Bewertung, dann bringt dir der toll hochproduzierte TV-Spot jetzt auch nicht so viel, weil dann spätestens in der Journey Leute sagen, naja, cool, jetzt habe ich Awareness irgendwie geschafft, aber dann irgendwie weiter durch im Funnel wird es dann schwierig. Also die Wechselwirkung zwischen Online und Offline musst du halt auch immer berücksichtigen. Ne?
Und TV, seid ihr natürlich jetzt sehr, sagen wir mal, mit hochwertigen Marken unterwegs, so Upscale, also Branding, du sprichst gerade von GRPs, macht ihr trotzdem dieses Performance-TV-Game, das es jetzt seit ein paar Jahren gibt, ne, dass ihr guckt, okay, kann man da auch wirklich Abverkaufsmarketing oder Abverkaufseffekte sehen? Also arbeitet ihr vielleicht mit so einem DCM oder sowas? Das sind ja Firmen, die das auch nochmal ganz neu revolutioniert haben, ne, wo man über Agenturen, über die man TV nochmal ganz neu einkaufen kann. Also ist das sowas, was ihr tut?
Ja, ich glaube, und vielleicht um da nochmal die Brücke zu schlagen, warum wir auch programmatisches Advertising in-house haben, ist ja auch so ein bisschen die Expertise aufzubauen, wenn dann irgendwann auch TV nachher ganzheitlich programmatisch einkaufbar sein wird. Ne? Also es ist ja auch ein gewisser Kompetenzaufbau, den wir versuchen jetzt schon zu machen. Grundsätzlich siehst du, wenn du TV aufdrehst, weil es natürlich auch Spendings sind, die meist relativ hoch sind, siehst du immer, wenn es eine gute Kampagne ist, auch kurzfristig Abverkaufseffekte. Ne? Grundsätzlich selbst ohne eine Study zu machen. Also wenn du TV aufdrehst und den richtigen Content hast, auf der richtigen Zielgruppe ausgesteuert und dein Marketing-Mix passt, dann siehst du auch schon, dass der Abverkauf da ist.
Okay, aber das ist ja sehr grob. Also man könnte es ja noch viel feingliedriger überlegen. Ich beobachte halt diese neuen Agenturen, die dann auch wirklich TV auch so ständig Creatives wechseln, ständig irgendwie durchoptimieren, anders als TV jahrelang gemacht wurde.
Ja, ich glaube, da begeben wir uns auch hin, dass wir sagen, wie können wir auch mit verschiedenen spezielleren Umfeldern irgendwie auch belegen, ne? Mit verschiedenen Zielgruppen, vielleicht auch verschiedene Contents nehmen, aber ich glaube, der große Teil in TV ist wirklich Reichweite, breite Zielgruppe und schnell Reichweite aufbauen noch für uns.
Macht es dir Sorgen oder ist es so eine Entwicklung, die ihr seht, dass halt vielleicht wieder in der Zukunft reinrutschen, wo sehr große Influencer relativ schnell anfangen, ihre eigenen Brands zu kreieren, das auch können. Und dass ihr dann einfach mal Marktanteile verliert, gar nicht aufgrund von Amazon oder gar nicht gegen klassische Wettbewerber, sondern auf einmal, weil halt dann, weiß ich nicht, Kendall Jenner und Co. und irgendwelche Deutschen sagen, das machen wir jetzt alles selber, komplette Wertschöpfung, und ihr daneben steht und sagt, okay, wir können fast gar nichts mehr machen, weil gerade im YouTube-Bereich sieht man das ja, dass jetzt immer mehr Marken kommen von Influencern.
Ja, also das ist ja schon ongoing, würde ich sagen, dass, dass Leute nicht nur Content createn, sondern auch Produkte oder Services irgendwie so. Ne? Und natürlich arbeiten wir viel mit denen zusammen und kreieren gemeinsam. Aber jetzt in Beauty und auch in anderen Industrien kreieren die Leute natürlich auch ihre eigenen Produkte oder Kollektionen oder was auch immer. Und natürlich ist eine Herausforderung, ist eine neue Art von Wettbewerb. Wenn du jetzt mal guckst, irgendwie in unserer Industrie, aber auch in anderen, wer waren die Hauptwettbewerber, die du dir angeguckt hast, irgendwie so in klassischer Marktanteilsbetrachtung vor x Jahren, und wen guckst du dir heute an? Da gibt es viele kleine Marken, die kommen, da gibt es Creator, die ihre eigenen Marken machen. Also es sind natürlich ernstzunehmende Wettbewerber, jetzt heute schon, auch in dem Beauty-Markt. Auf der anderen Seite ist es für uns auch immer wieder eine Chance zu sagen, wir haben eine Company, wo auch viele große Marken da sind, die Glaubwürdigkeit haben, die Budgets haben, die eine hohe Awareness haben. Weil auf der einen Seite ist es, glaube ich, durch digital super, weil die Markteintrittsbarrieren niedriger sind und du dich irgendwie mit einem differenzierten Portfolio und einem eigenen Reach irgendwie auch schnell in den Markt etablieren kannst. Ich glaube, es wird sich noch zeigen müssen, jetzt mal für Beauty gesprochen, wie nachhaltig solche kreierten Marken dann auch irgendwie 2, 3, 4 Jahre, wenn das das Ziel ist, 2, 3, 4 Jahre auch im Markt bestehen können. Ne? Und wir sind jetzt als Company irgendwie seit 109 Jahren unterwegs, haben natürlich ein Ziel, langfristig Marken irgendwie mit unseren Handelspartnern aufzubauen. Und natürlich gibt es immer mal kurzfristig jetzt Marken, die Erfolg haben. Aber man wird sich auch ein bisschen zeigen, wie viele Marken davon dann in Jahr 2, in Jahr 3 dann auch was machen. Und du siehst ja schon auch teilweise, auch da gibt es auch manchmal kritische Stimmen, wenn du jetzt mal so ein bisschen Social Listening machst, irgendwie, dass die Leute sagen, naja, muss ich jetzt hier schon wieder die nächste Influencer-Marke haben. Ne? Also da gibt es auch, glaube ich, immer eine Balance, die jeder, genauso wie wir, in der Influencer-Auswahl haben müssen, die aber auch Creator haben müssen, dass man das Spiel immer gut ausbalanciert und nicht übertreibt, weil der Verbraucher sich immer überfordert fühlt. So.
Was mich daran so ein bisschen überrascht hat, ist, dass es, wenn es einfach offensichtlich so einfach ist für Influencer, eine neue Marke zu bauen, dann ist es ja deswegen so, weil die halt die Reichweite haben und schnell halt dieses Thema Marke schaffen. Aber eigentlich gehört dazu ja das Produkt. Also die Frage, die ich mir so ein bisschen dann stelle, ist, wie groß ist eigentlich die Wertschöpfung beim Produkt selber? Also ist es wirklich möglich für eine Person, die eigentlich bislang nur digitale Reichweite besitzt, schnell hinzugehen und sagen, ich rufe mal jemanden an und dann baut er mir halt schon ein vernünftiges Produkt, das auch den Kunden happy macht? Weil ich hätte jetzt so gedacht, bei euch, ihr müsst ja irgendwie Forscher haben, die da irgendwie neue Sachen, Tinkturen, die auch irgendwie was bringen und nicht nur deswegen verkauft werden, weil ihr Marketing macht. Also, wie, sag mal so selbstkritisch, wie viel Wertschöpfung von euch ist denn jetzt Marketing? Ist das mehr als die Hälfte? Oder wie viel Wertschöpfung ist denn selber wirklich ein Produkt zu haben oder zu entwickeln zu haben oder weiterzuentwickeln, das halt Sachen kann, die wirklich auch einmalig sind, selbst in dem Bereich?
Ja, also wir sind ein Unternehmen, was total auf Innovation aufgebaut ist, und deswegen Produktqualität, irgendwie Forschung spielt für uns eine Riesenrolle, und diese Innovation und Forschung und Entwicklung wird sich auch für uns ja nicht nur auf Produkte jetzt in der Zukunft beschränken, ja? Deswegen ja auch jetzt Investitionen in Technologie, in Services, also das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass ich glaube, die Strategie von L'Oréal ist nicht nur Produkte zu verkaufen oder zu kreieren, sondern auch Services, Technologien, Personalisierung für den Verbraucher auch zu kreieren. So, das ist, glaube ich, das, wo Innovation auch helfen kann. Dann auf die andere Frage, ich denke, das wird sich ein bisschen zeigen, einfach mittelfristig, wie Verbraucher diese Produkte annehmen von Influencern, weil den ersten Verkauf mal kurzfristig jetzt zu machen, das schaffst du vielleicht, aber dann gerade jetzt auch in Kategorien wie Hautpflege, so, da zeigt sich auch erst eine gewisse Loyalität, auch erst über die Zeit. Da siehst du jetzt nicht was, wo ich benutze jetzt einmal die Creme, dann weiß ich auch nicht, ist das gut oder nicht. Das ist Sachen über Wochen, über Monate, wo ich irgendwie dann auch eine Zufriedenheit oder nicht habe. Also ich glaube, das wird sich noch ein bisschen zeigen in dem Marktumfeld, deswegen auch diese Langfristigkeit und Nachhaltigkeit. Und wir sind natürlich davon überzeugt, deswegen investieren wir ja auch viel in Forschung und Entwicklung und in die nächste Generation von Produkten, aber wie gesagt auch in Services, dass das nachhaltig einen Mehrwert für den Verbraucher bringt. Und natürlich aber auch die Marke, ne? Also ich glaube, das ist immer für uns ein Zusammenspiel aus beiden, also große Investitionen in Forschung und Qualität, aber auch starkes Brandbuilding, dass du dich heute...
50-50?
Ja, ich weiß, es ist schwer zu bemessen jetzt. Also ich glaube, beides ist sehr, sehr, sehr wichtig für uns, ja.
Okay, okay. Wer sagst denn du oder sind denn für dich so die beeindruckendsten Influencer-Stories auf der Big Scale? Ist es dann wirklich so Kendall Jenner, die da jetzt, weiß nicht, was war es, die jüngste Milliardärin und so?
Milliardärin, ja, also, muss
oder,
man ja.
Oder was guckst du dir an? Also ich meine, ist es dann, ich bin da gar nicht so tief drin. Gwyneth Paltrow macht, glaube ich, so Goop, die auch so teilweise Beauty-Sachen mit dabei hat, meine ich. Wen siehst du da noch so weltweit?
Ich glaube, es ist fast schon schwieriger zu sagen heute, wer macht nichts selber, weil jeder die Möglichkeit sieht, irgendwie zu kreieren und das ist ja irgendwie auch cool, ne? Und deswegen ich will jetzt sagen forcieren, aber wir haben, kann ich vielleicht da noch was zu sagen, haben jetzt auch so ein Venture Capital Fonds gemacht auf globaler Ebene, um auch grundsätzlich so Entrepreneurs und Startups auch mit zu unterstützen, weil wir das Thema auch Innovation irgendwie öffnen wollen. So, ne? Also für uns ist es ja gut, wenn die Beauty-Industry irgendwie wächst, ist ein Markt, der, wo viel Musik drin ist. So, ne? Also es gibt andere Märkte, wo vielleicht gerade ein schwierigeres Momentum ist. Ich glaube, die größte, auch von dem finanziellen Erfolg, ist sicherlich Kylie Jenner, so dem, was du in Forbes auf dem Cover bist, dann hast du schon global ein paar Sachen richtig gemacht. Du siehst schon auch, dass in USA grundsätzlich das Thema schon noch ein bisschen größer und ein bisschen weiter ist. Und natürlich auch, das darf man nicht vergessen, die Scale auch immer eine andere ist. Ne? Also wenn du halt einen Markt mit über 200 Millionen irgendwie verkaufst, direkt verkaufen kannst, hast du natürlich nochmal eine andere Basis, direkt ein bisschen skalierbar zu machen. Irgendwie. Das heißt, viel kommt daraus. Und jetzt wird sich, glaube ich, in Deutschland zeigen, so wer von denen bei uns die viel kreieren und das auch gut machen und sich in den nächsten Jahren so durchsetzen wird.
Kurze Unterbrechung und Hinweis auf Datorama oder Datorama, eine Firma aus Tel Aviv. Wie so viele andere erfolgreiche Firmen dieser Zeit kommen die Kollegen aus Israel, wurden 2018 von Salesforce gekauft und sind so die Benchmark global im Bereich Datenvisualisierung und Aggregation. Insbesondere im Marketing fragt man sich immer, wie kriegt man die ganzen Daten, die aus verschiedensten Töpfen, wie jetzt Analytics, Facebook, Adform, Instagram, HubSpot, Sysmac, Salesforce selber, wie es auch alles heißt, überall kommen Daten und man fragt sich, wie kriege ich die jetzt irgendwie aggregiert und wie kriege ich da irgendwelche Learnings heraus abgeleitet. Und da hilft euch Datorama, die liefern halt Visualisierung. Es gibt dieses Produkt Datorama Genius, dann entstehen Handlungsempfehlungen für Marketingoptimierung. Am Ende ist die Logik, dass aktuell in der Excel-Zeit sozusagen 80% der Energie auf Datenaufbereitung und nur 20% auf Datenanalyse gelegt werden. Und genau das kann man mit Datorama jetzt verändern und das Verhältnis sozusagen optimieren. Meldet euch bitte für eine Demo an, wenn ihr sehen wollt, wie es geht, was man da machen kann, datorama.com oder fragt unseren alten Bekannten und Kumpel Oskar Stenzel, dort im Team, der kennt sich aus. Ansonsten geht auf die Website, ich glaube, macht Sinn.
Bislang ist doch auch irgendwie L'Oréal eine globale Marke. Also eigentlich ist es euch ja bislang auch gut gelungen. Oder ich frage mich jetzt auch irgendwie, hier in Hamburg gibt es ja noch Beiersdorf und so, jo. Dass ich mich frage, schaffen die das wohl auch, in dem amerikanischen Markt der neuen Zeit zu bestehen? Würdest du sagen, das ist problemlos möglich? Oder ändern sich schon die Spielregeln, weil halt dann, wenn in so einem Heimatmarkt auf einmal viel Scale da ist, dann ist das schon problematisch für die Firmen, die nicht aus dem Heimatmarkt kommen?
Also ich auf jeden Fall glaube ich, dass die Spielregeln sich jeden Tag ändern und jetzt in der Beauty-Industrie in den letzten 2-3 Jahren ist so krass viel passiert, also wirklich in den letzten 2-3 Jahren mehr Wandel passiert als jetzt in 15-20 Jahren so, ne? Also
wegen diesem Influencer-Thema oder wegen was?
Wegen der Digitalisierung der Welt. Und Influencer ist ein großer Teil davon, Social ist ein großer Teil davon, E-Commerce ist ein großer Teil davon, wie Content heute kreiert wird, die Möglichkeit, wie ein Konsument hat, sich zu informieren und einfach auf Augenhöhe mit irgendwie Markenartiklern irgendwie zu sprechen, seine Anforderungen auch zu sagen und die Zeiten von irgendwie, ich broadcaste jetzt mal in Push-Media irgendwie hier meine Sachen und das also glauben wir nicht dran so, ne? Und ich glaube, deswegen für uns ja auch so wichtig zu sehen, dass Digital und Beauty irgendwie für uns eine Riesenchance ist und dass für uns Beauty-Tech als Company zu sein, irgendwie die nächste Evolution ist, wo wir hinwollen, um wieder einen Schritt nach vorne zu gehen. So, weil in diesem Wandel musst du immer wieder mit innovieren und auch die Kultur des Unternehmens, dein Businessmodell anpassen, von Produkten auf Services, weil ansonsten wird's...
Was für Services sind gerade bei euch im Fokus?
Ja, also ich glaube, das Größte, was auch spannend ist, ist zu sagen, einfach die erste Akquisition, die wir gemacht haben, die jetzt keine Brand ist, so, ne? Also L'Oréal hat viele Marken akquiriert. Wir haben nur den geringen Teil der Marken haben wir selber kreiert, sag ich mal, als Konzern. Und dann haben wir viele Marken mit Potenzial zugekauft und die internationalisiert. Modiface heißt die Firma aus Montreal in Kanada, die Augmented Reality machen. Und das Coole daran auch wieder, weil das finde ich auch wichtig, bei Beauty Tech zu sagen, wir wollen jetzt nicht irgendwie Tech hinterherrennen, weil irgendwie Tech an sich jetzt cool ist, so, ne? Sondern weil auch da das Verbraucherbedürfnis löst. So. Also zum Beispiel, keine Ahnung, du sitzt zu Hause jetzt und willst irgendwie dir deine Haare kolorieren zum Beispiel, weil du weißt irgendwie nicht, welche Farbe jetzt vielleicht irgendwie gut ist. So. Und das wird über Augmented Reality super cool gemacht, dass du verschiedene Looks direkt ausprobieren kannst und das natürlich dann auch online shoppable machen kannst zum Beispiel oder dann natürlich in Zusammenarbeit mit dem Friseur oder Make-up. Ja? Deswegen ist Make-up grundsätzlich im E-Commerce in Deutschland jetzt auch noch nicht so groß. Hautpflege ist zum Beispiel größer, aber Make-up ist immer die Frage, okay, welche Farbe von Lippenstift, welche Farbe von Foundation brauche ich denn jetzt? Und da kannst du über eine sehr, sehr gute Technologie sehr schnell das, die Farbe finden, die vielleicht deinen Look komplettiert, die zu deinem Outfit passt, die du in Zusammenstellung haben willst. Und so eine Technologie ist natürlich super wertvoll für einen Verbraucher, ist ein super Conversion-Treiber in E-Commerce und ist für uns natürlich auch extrem spannend, auf einem anderen Level mit dem Konsumenten in Kontakt zu sein, Daten auch wiederum zu sammeln und daraus auch zu lernen. Was sind denn Produkte, die vielleicht in welchem Verbund sich angeguckt werden? Was wird gekauft, was wird nicht gekauft? Und da wiederum auch Daten zu generieren und dann für die nächste Phase wieder besser aufgestellt zu sein. So.
Machst du dir Sorgen um den stationären Handel? Siehst du, dass es starke Rückläufe gibt im stationären Handel?
Ich denke, die alle haben eine Aufforderung oder die Aufgabe, irgendwie sich zu transformieren. Wir machen das natürlich mit unseren Retail-Partnern. Deswegen ist das keine isolierte Agenda, sondern deswegen ist das online und offline. Und ich glaube, jeder Kanal hat eine Rolle zu spielen für den Verbraucher. Und ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, wie du mit Experience, mit Beratung auch offline sehr, sehr, sehr wertvolle Inhalte liefern kannst für den Verbraucher. Ich glaube, gerade bei Commodities irgendwann, wenn du die Sachen online bestellen kannst, warum gehe ich jetzt in ein Lager, um es mir da zu holen? Also ich glaube, die Herausforderung ist eher, und die nehmen wir natürlich gemeinsam mit unseren Handelspartnern, wie können wir über Inhalte irgendwie einen Mehrwert bringen? So? Und wo macht es auch Sinn? Und deswegen, digital ist ja auch darum wieder cool, was wir auch in Zusammenarbeit mit Kunden machen, ist Drive to Store. Also wir haben jetzt jemanden in der Journey bei uns, aber wir wissen, der braucht vielleicht jetzt eine Beratung zu einem gewissen Produkt. Das heißt, wir können dem ja auch empfehlen, geh mal zu Friseursalon XY, geh zu Apotheker XY. Ne? Also auch da gibt es natürlich eine Möglichkeit, Traffic und Interesse und Intention, die wir vom Verbraucher sehen, auch wieder für die relevanten Fragestellungen oder Momente in der Journey auch offline wieder hinzuschicken. Also es geht nur im Zusammenspiel und du kannst jetzt irgendwie, also machen wir nicht, das ist jetzt unsere Online-Strategie und das ist unsere Offline-Strategie oder nur das eine oder das andere geht. Wie nutzt du das gut zusammen, ist so ein bisschen der heilige Gral, würde ich sagen.
Eine Frage, die ich mir stelle, die sich, glaube ich, viele stellen, die jetzt so eine klassische Produktmarke oder Marken haben, ist dieses Thema CM. Also ihr habt ja traditionell ohnehin nicht unbedingt den Kundenzugang, sondern ihr hatten immer jahrelang eure Händler. Hätte man ja die Chance, das irgendwie zu verändern, aber ihr legt da jetzt gar nicht so einen Wert drauf, sondern ihr verkauft wieder sehr stark über Plattformen, hast du so ein bisschen erzählt, also über Amazon und Douglas und alle möglichen anderen. Ist das für dich nicht entscheidend, noch mehr Kundenzugang zu bekommen?
Auf jeden Fall, also direkten Zugang zu unserem Konsumenten zu haben, ist eine absolute Priorität.
Wie macht man das?
Mit relevanten Inhalten, Angeboten, Produkten. So. Ich glaube, es macht halt keinen Sinn, irgendwie zu versuchen, also jetzt E-Mail mal, also es gibt einen Unterschied für mich so zwischen irgendwie CM, also wirklich eine Beziehung mit einem Kunden aufzubauen, oder ich knalle jetzt jeden Tag 5 E-Mails irgendwie mit irgendwelchen Sachen um. So. Das ist für mich keine Beziehung. So. Und ich glaube, deswegen gilt es irgendwie relevante Inhalte zu haben, die einen Mehrwert bringen. Und wenn wir einen Mehrwert haben für den Konsumenten, sei es jetzt in der Beratung, sei es jetzt zum Beispiel Skin Diagnostic, viele Leute wissen nicht, irgendwie, wie kann ich jetzt meinen richtigen Hauttyp finden? Was ist eigentlich das Produkt? Habe ich trockene, fettige, was auch immer? So, wie kann ich denn darüber, über diesen Insight irgendwie in meinem Ökosystem einen Mehrwert für den Nutzer bieten, dass die zu mir kommen? Sagen, hey, ich möchte mich mal beraten lassen, online oder bei uns im Store. Wir haben ja auch eigene Stores, Kiel zum Beispiel, Next Professional Makeup, also haben wir schon auch, ne? Aber ich glaube, es geht immer darum, einen Mehrwert zu bringen, irgendwie in Produktberatung, Empfehlung, und dann bauen wir diese Beziehung auch nachhaltig auf.
Okay, aber das heißt, es gibt nicht diesen einen, sagen wir mal, so ein Best Practice, wo du mal sagst, Mensch, so haben wir es gemacht. Also bei der Marke haben wir so und so jetzt da Kundenbeziehungen generiert, wenn man so möchte.
Ja, ich glaube, Kiehl's für uns ist ein super Beispiel, weil wir da, wie gesagt, auch eigene Stores haben in Deutschland, ne, wo der Store-Mitarbeiter auch eine Riesenrolle spielt, irgendwie den Kunden zu beraten und den dann auch bei Bedarf irgendwie ins digitale Ökosystem zu schicken. Bei Next Professional Makeup ist es genauso. Und jetzt vielleicht in der Digitalisierung dann eben, deswegen ja auch der Vorstoß in Tech, um dann mit so Sachen wie Modiface den besseren Zugang oder einen sinnbringenden Zugang zum Konsumenten zu haben. Weil natürlich haben wir ein Interesse daran, uns nicht in eine absolute Abhängigkeit zu begeben und irgendwie immer über jemand anders zu gehen, der nachher monopolistisch Preise festsetzen kann. Aber das eine ist eben Intention, was man will. Ich glaube, um es zu schaffen, einen direkten Zugang zu haben, sind relevante Inhalte. Wir arbeiten auch in einem anderen Projekt. Habe ich gestern auch kurz was zu gesagt, in einem anderen Bereich, eine Art Community-Projekt mal aufzubauen, ne? Wo wir losgelöst selber der Anbieter dieser Community sind oder dieser Owner der Community. Also wir machen da schon Projekte natürlich und CRM spielt für uns auch eine Rolle.
Die Facebook-Gruppen oder wie sowas?
Ja, das wäre jetzt glaube ich nicht im Facebook-Universum, aber so eine Art Community zu bauen.
Also White-Label-Software oder irgendwo anders auf einer Plattform?
Ja, selber okay. Was zu machen.
Also es ist auf einer eurer Seiten, ja. Oder so, sich mit Leute austauschen und vernetzen und so community-mäßig.
Okay. Ja. Ja, aber ich meine, muss ich dir nicht sagen, aber es geht da erstmal auch, du brauchst die Aufmerksamkeit vom Konsumenten und der Mensch hat nur x Stunden am Tag Zeit. Das heißt, die entscheiden halt darüber, wo was ist, worauf die Bock haben. So. Und da musst du dir halt gut was überlegen, dass das relevante Inhalte sind. Und natürlich haben wir einen guten, direkten, wenn du so willst, Zugang auch über Communities. Wir haben jetzt starke natürlich auch irgendwie Next Professional Make-up, die haben über eine 500.000 Follower jetzt zum Beispiel Instagram, ne? Also da hast du natürlich auch einen großen Dialog irgendwie, den du über Community Management aufbaust, über direkten Zugang, also zumindest an Insight. Natürlich die Daten, es ist auf einer Plattform gehostet, die nicht unsere ist, so ist schon klar. Aber
okay. Was war so kulturell das Schwierigste? Ich meine, ich nehme mal an, so jemand deinem Ansatz bei L'Oréal, das war, bevor du kamst, wahrscheinlich auch in dem Job anders. Mhm. Was war so für dich das Kurioseste oder Entscheidendste oder das, was man verändern musste?
Also ich glaube grundsätzlich, wenn man jetzt mal so allgemein fragt, warum würde man denn Transformation nicht mitgehen wollen? So? Und das ist ja immer, dass sie sich einlassen auf was Neues irgendwie. Ne? Und ich glaube oft, und das stelle ich auch immer noch fest, gibt es ja auch eine gewisse Reserviertheit, sage ich mal, sich auf neue Sachen einzulassen, weil man es auch einfach nicht weiß. So, ne? Also ich glaube einfach aufgrund von Unwissenheit irgendwie hältst du halt vielleicht erstmal an dem fest, was in der Vergangenheit irgendwie gut funktioniert hat. Das heißt, das Thema einfach Offenheit, Transparenz und auch Upskilling und das Ganze zu machen mit, und deswegen für mich versuche ich nicht irgendwie eine digitale Agenda durchzubringen, weil wenn du sagst, okay, wir haben jetzt hier irgendeine Technologie, hier ist irgendwie eine Plattform oder irgendein Tool, das interessiert ja keinen. Was die Leute interessiert, auch in der Unternehmung und auch von unserer Größe ist, wie kann ich denn meine Business-Ziele erreichen? So, ich habe Ziele, irgendwie, ich will Marktanteile erreichen, ich will irgendwie einen Mehrwert für meinen Verbraucher bringen. Und ich glaube, was ich versuche, was die Aufgabe auch von unserem Team ist, das digital zu nutzen als Driver fürs Unternehmen. So. Und dann sind auch alle dabei. Wenn du das aber positionierst oder machst als irgendwie, wir haben jetzt hier auch digital und das sind ganz viele Wörter, die irgendwie keiner versteht und das ist irgendwie ganz viel Technologie, das ist ja egal am Ende des Tages so. Ne? Du musst es ja dir zunutze machen, das ist kein Selbstzweck so. Es muss auf deine Geschäftsziele einzahlen. Ich glaube, die Gefahr, die man machen kann, ist das eben nicht gut zu kommunizieren irgendwie und nicht zugänglich zu machen für Leute, die nicht Experten sind. Und auch ich bin jetzt nicht seit 10 Jahren irgendwie digitaler Experte so, ne? Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil. Ich komme aus Marketing, ich bin generalistischer Marketier, war in Produktentwicklung natürlich sehr digital affin, habe jetzt mega viel gelernt so und habe super coole Leute in meinem Team und in den Marken. Aber muss das, finde ich, auch ganzheitlich aus einer Marketing-Perspektive sehen. Und wir machen dann Marketing im digitalen Zeitalter. Und wenn man diesen Twist macht, dass es keine isolierte Agenda ist, dann hat das sehr, sehr viel Zugang bei den Leuten und dann haben auch alle Bock, irgendwie mitzumachen.
Aber musstest du in deinem Team viele Leute auswechseln und so, als du gekommen bist?
Wir haben auf jeden Fall ein paar Leute ergänzt, würde ich sagen. Und ein paar, weil auch, ich meine, es gibt halt Jobs und Funktionen so. Unser Trading Desk zum Beispiel wird immer größer. Das heißt, wir sind immer weiter auf der Suche irgendwie nach Tradern. Das Thema Data Science wird immer größer. Das heißt, wir addieren eher Funktionen, die es vielleicht auch vor 3 Jahren noch gar nicht gab. So, ne? Und dann machen wir immer einen konstanten, sag ich mal, Austausch irgendwie an Profilen, mal Leute von Team A nach Team B, das ist ja auch wiederum das Geile in so einer großen Firma. Du kannst halt jetzt mal irgendwie 2 Jahre bist du irgendwie als Digitaldirektor für Marke XY, danach kannst du ins Corporate Team gehen, dann willst du vielleicht mal einen Schritt ins E-Commerce machen, dann gehst du ins Ausland, also es gibt so viele verschiedene Karrierewege, was einerseits mega geil ist, andererseits ist auch immer so, okay, was ist denn, was kann ich eigentlich so machen? Was ist denn mein nächster Schritt? So, das muss man, gibt es halt nicht so eine Planung, so, ne? Sondern es verändert sich so viel. Ich meine, auch diesen Job, den ich jetzt mache, den gab es ja in unserer Firma vor 4 Jahren noch gar nicht so. Weißt du? Also, das sind so viele Sachen, die, wo wir entwickeln, auch in Organisationsentwicklung, irgendwie in Funktionen, die uns helfen, als Unternehmen irgendwie erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das ist auch was, wo diese Agilität und eine gewisse Learning-Agilität ist das, wenn wir auch gucken, was für Leute sind gewinnbringend bei uns im Team, dann ist natürlich das eine immer irgendwie ein gewisses Hard-Skillset von Funktionen, je nachdem, wie spezialisiert du bist, ne? Aber das andere ist auch diese Learning-Agilität, sich auf neue Sachen einzulassen. Selbst wenn ich heute Top-Expert in SEO bin oder irgendeinem Data-Thema, in 12 Monaten ist auch dieser Expert-Job wieder gedreht, weil sich irgendwas in Plattform geändert hat, weil es neue Anbieter auf dem Markt gibt, weil es andere Wettbewerber gibt. Also die Fähigkeit, sich schnell auf Sachen neu einzulassen und auch ehrlich zu sein, zu sagen, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Und ich sage 1000 Mal am Tag, so, was bedeutet das, weiß ich nicht. So, ne? Und das ist auch sehr powerful, wenn du irgendwie mal in Meetings gehst und sagst, ich kann es mir jetzt mal erklären, ich habe es doch nie gehört. So, weil ganz oft stellst du dann auch fest, so, dass vielleicht von 10 Leuten dann 7 nicken und sagen, ja, stimmt eigentlich so.
Glaubst du, dass man in Zukunft, letzte Frage vielleicht irgendwie im Podcast, glaubst du, dass in Zukunft Marken noch mehr anbieten müssen als heutzutage, dass sie sich noch mehr auch zu gesellschaftlichen Themen und so positionieren müssen und so eine Haltung einnehmen müssen? Da bin ich jetzt, irgendwie ist das mein Gefühl, dass man das bei Nike gerade zum Beispiel sieht, ja, ne, bei vielen anderen, dass es so langsam losgeht, dass sich Marken auch trauen. Das war ja ganz lange Jahre überhaupt nicht das Thema. So unpolitisch wie möglich, so wenig Angriffsfläche wie möglich bieten. Würdest du sagen, das ist und bleibt erstmal unser Approach? Oder sagst du, nee, das ändert sich, wir müssen das ganz stark sogar vielleicht annehmen und jetzt Haltung definieren zu Themen?
Ja, also wir haben ja 35 verschiedene Marken im Konzern und ich bin bei dir, das siehst du ja im Markt und ich glaube mehr und mehr einfach, weil es mehr Dialog gibt. Es gibt mehr offenen Dialog, die Leute tauschen sich mehr aus. Das heißt, jeder ist auch gefordert, sei es jetzt als Mensch im Privatumfeld, aber genauso als Brand, wenn du irgendwie eine Verbindung haben willst. Ich glaube, alle sind gefordert, irgendwie eine gewisse Haltung zu haben. Die einen mehr, die einen anders und immer in Line mit auch der Strategie, die du als Marke oder als Business jetzt irgendwie hast. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich ein Phänomen und das ist auch für uns was, mit dem wir uns beschäftigen, wo es Initiativen auch gibt. Und das heißt ja nicht immer nur politische Haltung, das heißt auch Sachen zu unterstützen, sei es jetzt irgendwie gesellschaftlich was zurückzugeben, irgendwie auch mit Investitionen, sei es jetzt irgendwie Movember mit Man Expert, um da auch aktiv zu werden. Ja. Ja, da haben wir die meisten, den Weltrekord gebrochen, glaube ich, in Berlin für die meisten Bärte geschnitten in einer Stunde irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie viel es waren, 58 oder 60 oder so, war auf jeden Fall dann. Und natürlich dann auch mit Raising von Spenden und auch was beizutragen. Das ist jetzt eine Form, ne? Und dann sind wir stark involviert bei DKMS und begleiten auch Frauen, die an Krebs erkrankt sind, in der superschweren Phase, um dann auch so ein bisschen zu versuchen, irgendwie Selbstvertrauen zurückzugeben und auch mit dedizierten Make-up-Kursen, was kann ich denn machen, wenn sich jetzt mein Äußeres gerade verändert, wie kann ich mit gewissen Produkten und Make-up-Tricks irgendwie vielleicht mir da ein bisschen Komfort geben in dieser superschweren Phase. Also da engagieren wir uns auch jedes Jahr. Also es ist für uns, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, glaube ich auch, wo die relevant sind für uns und wo wir absolut auch eine Verantwortung haben, gesellschaftlich aktiv zu sein und zurückzugeben und auch Haltung zu beziehen.
Und aber ich meine, wenn man so sieht, diese ganzen, ihr seid jetzt eine der ersten Branchen, die von diesem Influencer-Thema so voll erwischt wird, also wie das früher mit, weiß ich nicht, auf einmal Internet kam, Internet, dann waren Musik und Medien dann die ersten, die das die Welle gespürt haben. Ich habe das Gefühl, jetzt gibt's Influencer, die eine der ersten Branchen, die diese Welle spürt, ist also unter anderem die Beauty-Branche. Da tun sich auch Sachen, die jetzt vielleicht so gesellschaftlich noch nicht klar sind, wie gut sie eigentlich sind, dass jetzt alle möglichen Menschen da auf diesen Plattformen permanent draufhängen, dass Influencer so auch Sachen machen oder dass es da alle Arten von auch Auswüchsen gibt, die nicht so geil sind. Ihr seid jetzt ja mittendrin und gebt denen auch Geld und so. Kommt da noch irgendwas her aus der Ecke?
Also grundsätzlich haben wir natürlich auch eine Verantwortung, mit welchen Influencern arbeiten wir auch zusammen. Ne? Und deswegen ist für uns dieser Auswahlprozess auch zu sagen. Auch
für das gesamte Thema vielleicht sogar.
Ja, aber ich glaube, wenn wir Influencer auswählen, die gewisse Werte haben, die wir auch die sich denken mit den Werten, die wir haben, und wir gehen da Kooperation ein, dann glaube ich, hat das schon mal innerhalb dieses Feldes irgendwie eine positivere Konnotation. Aber es gibt auch, kann ich jetzt noch nicht drüber sprechen, aber es gibt auch für 2019 möglicherweise ein Projekt, was sich dem ein bisschen annimmt, wo wir auch sagen, hey, was könnten wir als große Firma dann irgendwie mit den relevanten Marken im Bereich Influencer machen? Um das Thema Education, also was muss ich denn da eigentlich machen, was gehört dazu, was sind auch die Sachen, die ich beachten muss, um da auch einen positiven Footprint irgendwie zu hinterlassen. Also
so ein bisschen irritierend, wenn da irgendwelche jungen Mädels, die Influencer sind, dann Aufruf starten, dann kaufen so viele andere junge Mädels oder auch Jungs, whatever, kaufen dann da diese Produkte, geben ihr Geld aus und man denkt, okay, wie krass Marketing gebrainwashed oder wie krass ahnungslos naiv die Leute da einfach irgendwas nachrennen. Und man macht sich ja schon so ein bisschen Sorgen, warum sind die so oder warum ist das so? Also ich meine, das ist dann da vielleicht lustig und irgendwie erfolgreich für den Anbieter oder für den, der die Kampagne macht. Aber wenn man sich so den Effekt so ganz nüchtern anguckt, dann denkt man sich, okay, da gibt es jetzt also irgendwen, der hat es geschafft, da ein paar Tausend oder ein paar Hunderttausend oder Millionen Follower zu haben, sagt dann irgendwas oder postet irgendwas oder produziert irgendwas und hält es in die Kamera und auf einmal geben alle ihr Geld dafür aus. Das ist ja schon so, man denkt, okay, ey. Ja, also toll, aber irgendwo, wenn man das hochrechnet und auf politische oder auf irgendwelche anderen gesellschaftlichen Themen projiziert oder hochrechnet, dann denkt man sich schon, es ist doch alles irgendwie auch sehr besorgniserregend. Und wahrscheinlich war es früher nie anders, es gab halt nur die Möglichkeiten nicht, also in der Form.
Ich glaube, jetzt haben wir extrem viel Transparenz, wie wir das halt auch beobachten, weil du bei allem dabei sein kannst, deswegen ist es sehr visibel, ne? Ja. Aber das ist das, was ich meinte, deswegen, du siehst jetzt auch bei gewissen Initiativen, wo, und das ist ja auch das Coole an Social, die Leute haben dann auch sehr schnell eine Meinung und tun die auch kund. Ne? Und deswegen gibt es ja auch diese, glaube ich, Kritik auch selbst aus Nutzersicht, dass sie sagen, ganz ehrlich, ist ja toll, was ihr euch jetzt hier überlegt habt vielleicht irgendwie, aber jetzt muss jetzt nicht jeder alle zwei Wochen wieder was Neues rausbringen. Also ich glaube, es gibt auch wirklich wieder eine coole Bewegung in der Gesellschaft, dass die Leute auch bewusst damit selber umgehen, ne? Und dass das alles in Balance gehalten werden muss. Und wenn du coole Sachen anzubieten hast, irgendwie die Sinn machen für den Menschen, ist das ein super Touchpoint, da zu machen. Aber diese Überflutung und Reizüberflutung oder Angebotsüberflutung gilt es natürlich so einzudämmen, dass es irgendwie sinnvoll ist für alle. Aber ich glaube, da haben Konsumenten irgendwie die Macht. Am Ende des Tages haben die Konsumenten die Macht. So. Und die können sich austauschen, die sagen ihre Meinung. Und du weißt, wie schnell das geht, dass gewisse Meinungen dann auch wieder verbreitet werden und sich Gruppen zusammenschließen, die sagen, naja, müssen wir das dann jetzt alles so machen oder brauchen wir jetzt die 17. Collection von irgendwas? Deswegen muss man da maßvoll mit umgehen und mit relevanten Sachen kann man immer Erfolg haben. So.
Na gut, alles klar. Wir werden das beobachten, was L'Oréal so tut, was du so machst. Auf jeden Fall mal krasse Karriere. Wann bist du das CMO geworden? Ist schon vor einer Weile, ein, zwei Jahren?
Ja, Anfang letzten Jahres, so vor ein, drei, vier Jahren oder so.
Ah, und okay, 37, also schon recht frisch da dabei.
Macht Spaß.
Ja, okay, ich hoffe, du bleibst uns weiter treu.
Definitiv.
Wir sehen uns dann und wann auf Events, am besten auf unseren natürlich.
Selbstverständlich.
Also, vielen Dank fürs Mitmachen.
Danke dir.
Ciao, ciao. Bevor alles vorbei ist, haben mich meine Kollegen gebeten, schon mal darauf hinzuweisen, dass wir langsam unsere Ausstellerphase schließen müssen, denn es ist schon bald Mai und dann ist OMR, also unser Festival. Und deswegen ist gerade die heiße Phase im Sales und wenn man nicht mehr so viel bauen kann und nicht mehr so viel umsetzen kann im Ende April oder sowas, müssten wir jetzt sprechen, wer so Lust hat, noch dabei zu sein als Firma mit irgendwelchen Integrationen, mit Präsenzen, mit Sichtbarkeit, mit irgendwelchen Arten von Aktionen mit uns gemeinsam im Rahmen vom OMR-Festival. Bitte meldet euch jetzt in diesen Tagen bei uns, gerne bei mir, irgendwo bei meinen Kollegen. Das ist eine und das zweite ist natürlich, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, der Ticketverkauf läuft. Wir glauben, dass es sogar passieren könnte, dass wir dieses Jahr trotz der größeren Hallen ausverkauft werden. Deswegen hier der Hinweis auf Tickets, wahrscheinlich nicht im Bereich der Expo-Tickets, aber bei den Konferenztickets, da gibt es echt viel Platz. Aber aufgrund auch großer Speakernamen und so merken wir, dass das ganz gut läuft. Ich habe ja am Anfang erzählt, Yuval Harari kommt, das wird wahrscheinlich noch ein paar extra Tickets verkaufen. Also wer Bock hat dabei zu sein, holt euch ein Ticket. Wir sehen uns am 7. und 8. Mai Vollgas hier beim OMR-Festival in Hamburg.